ARD Sounds.
Die Auswirkungen der Blockade der Straße von Hormuz sind für jedermann an den Preistafeln der Tankstellen deutlich ablesbar. Weniger offensichtlich ist dagegen, inwieweit der Mittelstand von der Situation in Nahost betroffen ist. Deswegen befassen wir uns heute genau damit in 10 Minuten Wirtschaft. Welche Auswirkungen hat es für einen Geflügelproduzenten, einen Klebstoffhersteller und einen Dienstleister für die Pharmaindustrie, wenn Schiffe im Persischen Golf festsitzen? Das klären wir in den kommenden 10 Minuten Wirtschaft, kurz gehört und schnell kapiert. Ich bin Alex Drost, hallo zusammen. Ja, die Sperrung der Straße von Hormuz gilt als geopolitisches Problem. Wir alle merken es an der Tankstelle. Doch die Auswirkungen erreichen nun auch mittelständische Betriebe, zum Beispiel in Norddeutschland. Und Esra Öser hat für das NDR-TV-Format Panorama 3 zu dem Thema bei verschiedenen Unternehmen recherchiert. Hallo Esra.
Hallo.
Esra, wie hängt denn ein Bio-Geflügelhof, wo du auch warst, in Severin in Mecklenburg-Vorpommern und diese Blockade in Nahost zusammen?
Ja, man kommt erstmal gar nicht so drauf. Das lässt sich aber am Beispiel der Firma Landpute in Severin in Mecklenburg-Vorpommern sehr konkret nachvollziehen. Also obwohl der Betrieb regional produziert, ist er über zwei Wege betroffen. Erstens durch die Energiekosten. Also die haben in Maschinen investiert, in automatisierte Produktion und Kühlung. Und das kostet natürlich. Und zweitens durch die Zulieferer. Denn die beiden Geschäftsführer Armin Krämer und Markus Oberheu haben mir gezeigt, dass die Preise für Verpackungsmaterialien wie Folien oder Kartons seit Beginn der Krise bis zu 30% gestiegen sind. Und diese Mehrkosten können sie aktuell nicht vollständig an den Handel weitergeben. Und sie brauchen eben diese Verpackung, weil sie auch vor Ort alles verpacken und gleich an den Kunden liefern. Und deswegen arbeitet dieser Betrieb gerade nicht mehr wirtschaftlich.
Und jetzt mal weg von der Pute und dem Geflügel hin zur Pharmaindustrie. Du warst auch im schleswig-holsteinischen Wahlstedt bei der Firma Lichtenheld. Dort geht es nicht nur um Kosten, sondern auch um die Lieferfähigkeit von Medikamenten. Wie ist denn da die Lage?
Also erstmal muss man sagen, noch ist die Gefahr nicht da, dass wir in Versorgungsengpässe kämen bei Medikamenten. Das ist ganz wichtig. Aber bei Lichtenheld wird deutlich, wie eng getaktet die Produktion ist. Das heißt, der Geschäftsführer Armin Jentsch erklärte mir, dass die Glasbestände für Hustensäfte zum Beispiel oft nur für 3 Tage reichen. Also das Unternehmen ist auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen. Also bleiben diese aus, dann gibt es quasi das Problem, dass sie nicht mehr weiter produzieren können oder die Produktion quasi weiter an die Apotheken weitergeben können.
Wir reden ja hier über Betriebe mit hunderten Mitarbeitern. Ist das denn ein strukturelles Problem für den gesamten Norden?
Also die Zahlen sprechen dafür. Es ist so, rund 99% aller deutschen Betriebe gehören zum Mittelstand. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich finde, das ist eine ziemlich heftig große Zahl. Das sind bundesweit etwa 3,8 Millionen Unternehmen, in denen jeder zweite Beschäftigte arbeitet. Und die Industrie- und Handelskammer hat auch eine Blitzumfrage gemacht. Und die zeigt, dass gut 80% dieser Unternehmen negative Auswirkungen der Blockade schon spüren. Also die Stimmung ist da im Keller, kann man sagen. Und der Krisenberater der IHK, Philipp Koch, geht davon aus, dass wir es ja auch nicht mit einer kurzen Störung zu tun haben, sondern mit einem Zustand, der über Monate oder Jahre anhalten könnte tatsächlich. Auch weil die Infrastruktur in den Golfregionen, also die ist teilweise zerstört. Und das kann auch bis zu mehrere Jahre dauern, bis die wieder repariert ist.
Vielleicht kann man es ja nicht nur reparieren, sondern auch kleben. Und das führt mich dahin, dass du auch in Bremen gewesen bist, bei einem Klebstoffhersteller. Den hast du besucht und dieser Hersteller von Klebstoff, der versucht sich von diesen Abhängigkeiten zu lösen. Gelingt ihm das? Wie macht er das?
Ja, also Klebstoff, da denkt man auch erstmal, wo ist das überall drin? Aber es ist tatsächlich wirklich in ganz vielen Produkten drin, von der Pizzaschachtel bis hin zu Materialien, auf die wir gar nicht erstmal kommen. Da waren wir in Bremen bei der Firma Bühnen. Die produzieren diese Klebstoffe und die sind normalerweise auf Erdöl basiert. Und der Geschäftsführer Jan Hunke, der experimentiert dort auch schon länger mit biologischen Alternativen aus Baumharzen zum Beispiel. Und interessant ist, dass durch diese hohen Ölpreise diese Biokleber preislich fast konkurrenzfähig geworden sind. Die waren nämlich sonst immer teurer. Und dennoch fehlt aber bisher diese großflächige Nachfrage, nenne ich das jetzt mal, weil der politische Anreiz, die Produktion komplett umzustellen, ist nicht da. Und solange fossile Rohstoffe langfristig günstiger bleiben, da zögert der Markt noch. Aber er könnte, wenn er wollte.
Isra, du warst in Meckpommern, du warst in Bremen, du warst in Schleswig-Holstein, hast mit vielen Menschen gesprochen. Wie ist denn so dein Fazit nach diesen Recherchen?
Ja, also die Krise zeigt die hohe Verwundbarkeit von diesen spezialisierten Betrieben. Also während Großkonzerne oft global ausweichen können, stehen kleinere Unternehmen vor der Herausforderung, diese steigenden Kosten aufzufangen. Und das hängt massiv davon ab, wie lange die Unsicherheit eben noch andauert.
Du hast gesagt, die Großen können, ich sag mal, ja, ausweichen und bei den Kleineren geht das nicht so gut. Was meinst du damit?
Ja, die haben Standorte weltweit, muss man sich vorstellen. Wenn die Energiekosten in Deutschland explodieren, also die Zulieferwege im Norden blockiert sind, können sie ihre Produktion kurzfristig in Werke wie zum Beispiel nach Nordamerika oder Asien verlagern, wo die Energiepreise dann oft niedriger sind und die Handelswege vor allem frei sind. Ja, und die haben auch eine andere Einkaufsmacht. Das ist ein Weltkonzert, kann zum Beispiel bei Rohstoffen auf riesige globale Rahmenverträge, darauf können die zurückgreifen und Lieferanten in anderen Weltregionen quasi dann vorrangig bedienen. Und das geht bei Familienbetrieben wie der Landpute, das geht da nicht. Die stehen vor der Herausforderung, eben diese Kosten am Standort Norddeutschland aufzufangen.
Ja, und die stehen eben auch oftmals mit dem Rücken zur Wand. Wie zuversichtlich sind denn die Unternehmer, die du getroffen hast? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also ich würde sagen, die Betriebe sind, das ist ein mürber Optimismus. Armin Kremer ist jetzt, also von der Landpute hat es so formuliert, er lebt diesen Betrieb und er will auch alles dafür tun, um weitermachen zu können. Aber die Realität ist hart und wenn der Kunde zum Beispiel im Supermarkt nicht bereit ist, für das Biohühnchen mehr zu zahlen, weil er eben auch selbst von der Inflation betroffen ist, bricht das System zusammen. Und das ist das Problem. Und die Krise an der Straße zeigt uns eben, wie schmerzhaft das oder wie verwundbar unser ja vermeintlich stabiler Mittelstand durch diese globalen Abhängigkeiten dann eben geworden ist.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, die haben ja die Krise in Hormuz vor allem an den Schildern der Tankstellen wahrgenommen und gesehen und hatten dann natürlich entsprechende Forderungen an die Politik. Jetzt ist es ja so, dass die Energiesteuer gesenkt wurde. Was sind denn die Wünsche der Unternehmer an die Politiker?
Ja, also die Betriebe, die wir besucht haben, die wünschen sich auch mehr Unterstützung von der Politik. Das haben sie zumindest vor Ort so erzählt. Und wir haben ja auch in den Ministerien nachgefragt, also beim Wirtschaftsministerium unter anderem, wie man denn jetzt diesen Betrieben konkret helfen will. Ja, und die Antwort war im Kern, man beobachte die Lage auch sehr genau. Es wurde auch darauf verwiesen, dass man bereits Entlastungspakete auf den Weg gebracht habe, wie eben, wie du gesagt hattest, die Energiekosten. Ja, und dass man diese Maßnahmen jetzt erstmal wirken lassen müsse. Das sollen die Unternehmen erstmal wirken lassen. Man setzt quasi auf das Prinzip abwarten, um zu sehen auch, ob sich die Weltmärkte von allein beruhigen, denke ich.
Ein Einblick in die norddeutsche Wirtschaft von Isra Özer. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Es soll trotz Waffenruhe wieder Gefechte in der Straße von Hormuz gegeben haben. Die USA sagen, der Iran hätte amerikanische Kriegsschiffe angegriffen. Daraufhin hätten die USA Militäreinrichtungen im Iran attackiert. Korrespondent Simon Riesche hat die Lage im ARD-Morgenmagazin eingeordnet.
Wenn man den Worten von US-Präsident Donald Trump Glauben schenkt, dann ist die ganze Sache gar nicht so richtig der Rede wert. Man habe dem Iran einen kleinen Denkzettel gesetzt, so sagte er, es wörtlich einen kleinen Klaps mitgegeben. Und die Waffenruhe, die habe natürlich trotzdem weiterhin Bestand. Das zumindest sieht man im Iran anders. Das iranische Regime wirft den USA vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Und neue Berichte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten heute Morgen. Auch dort soll es Angriffe gegeben haben. Aber eigentlich haben sowohl die USA als auch der Iran, aber gerade die USA, ein großes Interesse an einem Ende dieses Krieges. Und deswegen sind die Vermittler in Pakistan, einige Beobachter in den USA durchaus auch noch zuversichtlich, dass da wieder Bewegungen in diese Verhandlungen kommen kann. Aber derzeit scheint wirklich jeder Tag eine neue Wendung zu bringen in diesem Konflikt und auch in diesen Verhandlungen.
Wir behalten die Lage für euch natürlich weiter im Auge und mit Sicherheit wird der Konflikt auch wieder Thema in 10 Minuten Wirtschaft werden. Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.